biggest car brand you've never heard of.
Die größte Automarke, von der Sie noch nie gehört haben. So beschreibt sich der chinesische Autohersteller BYD selbst in einem Werbespot, und zwar für die westlichen Märkte. Denn in China kennt BYD, was ausgesprochen Build Your Dreams heißt, im Prinzip jeder. Der Autokonzern hat in China einen Marktanteil von 40% bei Elektroautos. Und das ist nun mal der größte E-Automarkt der Welt, auch weil die Kommunistische Partei ihn stark subventioniert. Und jetzt streben BYD, NIO und die anderen chinesischen Autoproduzenten nach Europa, was nicht nur der EU-Kommission Sorgen bereitet.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Auch Elon Musk und seine Firma Tesla, die mussten schon kräftig Preisnachlässe gewähren, um mitzuhalten bei den chinesischen Konkurrenten. Und trotzdem ist BYD inzwischen vorbeigezogen und Weltmarktführer bei E-Autos. Warum? Hören wir uns heute an. Ich bin André Zanto, hallo, und habe im Prinzip noch nie in einem chinesischen Auto gesessen, im Gegensatz zu unserer Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt in Beijing bei der Automesse und an ihrem Wohnort in Shanghai.
Eine vierspurige Straße im Stadtzentrum von Shanghai. Was sofort auffällt, wie leise der Verkehr ist im Vergleich zu europäischen Städten. Die 25 Millionen Einwohnermetropole ist eine der fortschrittlichsten Städte weltweit, wenn es um Elektromobilität geht. Im Straßenbild sind viele grüne Nummernschilder zu sehen. Daran erkennt man Autos, die mit Batterie betrieben werden. Autos mit Verbrennungsmotor dagegen tragen ein blaues Kennzeichen. Mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Autos in Shanghai sind Elektroautos, was auch daran liegt, dass die Stadt seit 2016 die grünen Nummernschilder kostenlos vergibt. Die Zulassung eines Verbrennerautos kostet im Schnitt umgerechnet etwa 12.000 Euro, ist also teurer als so manches Auto selbst. Als wir am Anfang E-Autos und Plug-in-Hybride gefördert haben, ging es darum, die Schadstoffemissionen in der Luft zu reduzieren, sagt Wang Dajun von der städtischen Verkehrsplanung. Wir waren sehr besorgt über die Schadstoffe in der Stadt. Zu der Zeit haben wir vorgeschlagen, dass wir stark verschmutzende Fahrzeuge schneller abschaffen wollen und dafür die Nutzung von Elektroautos beschleunigen wollen. Nicht nur in Shanghai boomt Elektro. Der Trend lässt sich im ganzen Land beobachten. Etwa jedes dritte neu zugelassene Auto in China fährt mit Batterie. Doch nicht nur der Antrieb ist neu, sondern auch die ganze digitale Aufmachung des Autos, Software, Entertainment und die spielerische Bedienung. Zumindest bei chinesischen Kunden kommt das gut an, meint Autoexperte Zeng Jilin von der Shanghaier Unternehmensberatung LMC Automotive.
They are moving forward.
Die Hersteller gehen nun zur nächsten Phase über, dem autonomen Fahren. Aus diesem Grund sind einige Technologien in China besonders fortgeschritten. In mehreren chinesischen Städten gibt es Stadtviertel, in denen autonomes Fahren getestet wird. Im Shanghaier Straßennetz sind es der Stadtverwaltung zufolge 2000 Kilometer, auf denen das möglich ist. Auch in der südlichen Technologiemetropole Shenzhen gibt es Taxis, die alleine fahren. Teilweise sitzt noch ein menschlicher Aufpasser, entweder hinter dem Lenkrad oder auf dem Beifahrersitz, der im Notfall eingreifen soll. Und manche Taxis fahren auch schon ganz alleine. Das, was auf Chinas Straßen fährt, ist ein wichtiger Indikator für die Zukunft der Automobilindustrie weltweit. China ist der größte Automarkt der Welt, für deutsche Automobilhersteller der wichtigste Einzelmarkt. Die Autoshow in China, die jedes Jahr abwechselnd in Shanghai oder Peking stattfindet, ist zur Leitmesse der Industrie geworden, wichtiger als die IAA in Deutschland oder die Messen in Genf oder Paris. In diesem Jahr waren alle Augen auf die chinesische Hauptstadt Peking gerichtet. Die Messehallen waren voll von Menschen zwischen Autos und großen Videoleinwänden. Es war ein Showdown auf gleich mehreren Kanälen, auch außerhalb der Hallen. Influencer haben für das Publikum online live gestreamt. Dicht gedrängt standen sie zwischen den Autos mit Selfie-Stangen und teils mehreren Smartphones. Ein Auto, das fliegen kann, hatte es ihnen besonders angetan. Und ich war mittendrin.
Deshalb sind jetzt hier alle ganz aufgeregt. ein Auto, welches auch in Zukunft fliegen können soll. Das ist das Auto von Xiaopeng. Es gibt ausfahrbare, ja, drohnenähnliche Propeller auf vier Seiten, die sich dann bewegen. Und es scheint Begeisterung auszulösen.
Auf der Messe selbst blieb das Auto auf dem Boden. Einen erfolgreichen Testflug gab es bereits vor 2 Jahren. Der chinesische Hersteller Xiaopeng, an dem Volkswagen 5% Anteile hält, hat das Flugauto Anfang des Jahres bereits auf der CES in Las Vegas präsentiert und angekündigt, das Auto ab Ende 2025 in Serie verkaufen zu wollen. Auf der Automesse in Peking hat sich abermals gezeigt, welche Standards sich bei chinesischen Herstellern durchgesetzt haben. Es gibt Ablageflächen für Smartphones, die gleich dort induktiv laden können. Außerdem gibt es keine klassische Mittelkonsole mit Knöpfen mehr, sondern einfach einen riesigen Touchscreen wie ein Tablet im Auto. Darüber, so der Anspruch, soll alles gemacht werden können. So sollen alle möglichen Apps, die die Menschen auch auf dem Smartphone haben, mit dem Auto vernetzt sein. Zumindest der Beifahrer kann dann während der Fahrt Filme gucken, Videospiele spielen und Karaoke singen, erklärt Dang Qiang, ein Verkäufer des chinesischen Autoherstellers Neta. Das Auto sei in China mehr als ein Transportmittel. Man solle sich wie zu Hause fühlen, meint er. Neta hat wie andere Hersteller auch daher einen Kühlschrank ins Auto eingebaut. Eine Minibar direkt unter der Armlehne rechts neben dem Fahrersitz, auf dem ich auch mal kurz Platz genommen habe.
Dann ich mache nochmal den Kühlschrank auf.
Wenn der Fahrer ein kaltes Getränk trinken möchte, dann kann er sich einfach bedienen, was sehr bequem ist, erklärt Zhang Qiang.
Richtig gezischt und kalt. Jetzt probieren wir mal die Cola aus dem Neta-Auto.
Mhm. Kann man gut trinken im Sommer. Für den richtigen Wohlfühleffekt gibt es auf dem Fahrer- und Beifahrersitz zudem eine Massagefunktion. Das Auto mehr wie ein Wohnzimmer mit jedmöglicher Unterhaltung zu gestalten und auf die Bedürfnisse der chinesischen Kunden auszurichten, das haben mittlerweile auch die deutschen Autohersteller erkannt, für die der chinesische Markt der wichtigste Einzelmarkt und Innovationstreiber ist. Revealing the design of a new era. Wie sieht das Auto der Zukunft aus? Diese Frage stellt sich auch Volkswagen, hier zum Auftakt der Automesse. Imagine this future starts today. Vor allem die deutschen Autohersteller wollen zeigen, dass sie bei den E-Autos mit den chinesischen Konkurrenten mithalten können und ihren Rückstand aufgeholt haben. Vor großen Leinwänden fährt auf einer Vorveranstaltung von Volkswagen der neue VW ID. Code ein. Weltpremiere für das neue Konzeptauto von VW. Das Auto ist selbstfahrend, hat einen persönlichen Avatar, der auf die Scheibe projiziert wird, und die chinesischen Apps sind in die Software integriert. So sollen künftig chinesische Kunden besser angesprochen werden, die hochdigitalisierte, vernetzte und smarte Autos schätzen. Auch ein Staubsaugroboter ist integriert. Dieser soll alles sauber machen, während das Auto parkt. In künftigen Modellen von VW sollen sich die vorgestellten Elemente wiederfinden. Bis Ende 2030 will Volkswagen 30 neue elektrische Fahrzeuge auf den Markt bringen und hat dabei Unterstützung von Partnern in China.
Good evening. It's my great honor to join the event of our shareholder.
Einer von ihnen war am Vorabend der Messe als Stargast bei VW auf der Bühne. He Xiaopeng, Gründer und Chef des chinesischen Autoherstellers Xiaopeng, bei dem Volkswagen mit 5% eingestiegen ist. Gemeinsam mit Xiaopeng entwickelt VW derzeit 2 neue Elektroautos für den chinesischen Markt. Volkswagen-Chef Oliver Blume erklärt, warum dies wichtig ist.
Der chinesische Markt entwickelt sich mit hoher Dynamik. Die Chinesen sind sehr, sehr gut, digitale Systeme zu entwickeln, sind gut in der Spracherkennung, beim autonomen Fahren. Auch in der Batterieforschung sind sie sehr fortgeschritten. Und deshalb ist es dort immer angebracht, in den Regionen sich auch die richtigen Partner zu suchen, um dann die richtigen Produkte in den Regionen zu entwickeln für die Kunden in den Regionen.
Obwohl der chinesische Hersteller BYD nun vor der Marke VW die meisten Autos in China verkauft, ist der deutsche Automobilkonzern optimistisch. So sei der Markt für Elektroautos inklusive Plug-in-Hybride in China so groß wie der gesamte europäische Markt. Das Potenzial sehen auch die anderen großen deutschen Autohersteller BMW und Mercedes, die jeweils mit neuen elektrischen Modellen nach Peking gekommen sind. Mercedes mit der neuen elektrischen G-Klasse.
The world premiere of the newest edition of the Mini family, the all-new Mini Aceman.
Bei BMW war die Premiere des neuen elektrischen Mini Aceman einer der Höhepunkte. Das Modell ist in China entwickelt worden und ist das einzige der Mini-Familie, das nur mit Elektroantrieb angeboten wird. Ein futuristisches Konzeptauto hat BMW mit seinem iVision D bereits im vergangenen Jahr vorgestellt. Es soll Vorbild sein für eine ganze Reihe an Modellen in den kommenden Jahren, der sogenannten neuen Klasse, verfügbar ab 2026. 41 Konzeptautos, also wie das Auto der Zukunft aussehen könnte, wurden auf der Messe in Peking präsentiert. Elektrisch, smart, digital vernetzt. In China, wo das Leben im Alltag bereits sehr digitalisiert ist, kommt das gut an. In Deutschland und Europa nicht unbedingt. Hier könnten die Innovationen aus China eine Spur zu schnell und zu viel sein, meint Autoexpertin Beatrix Keim vom Duisburger K-Institut.
Wir sind einfach aus unserer Tradition heraus immer noch mit Knöpfen zugange. Ja, man kann natürlich auch über die Screens schon einiges auswählen, Sprachsteuerung, aber da gibt es auch immer wieder Schwierigkeiten, selbst mit den deutschen Fabrikaten. Aber auch hier, es wird sich ein Wandel ergeben. Man wird auch dahin kommen, aber ja, ich glaube, dass tatsächlich diese Hyperdigitalisierung der chinesischen Fahrzeuge tatsächlich ein Punkt ist, der in Europa, in Deutschland ihnen zum Nachteil gerät.
Der Autolobbyverband ADAC plädiert dafür, alle sicherheitsrelevanten Funktionen eines Autos über eine haptische Taste zu steuern. Der Allgemeine Deutsche Automobilclub hat in den vergangenen 3 Jahren 13 Fahrzeuge aus chinesischer Produktion getestet. Dabei war es demnach teilweise so, dass das Display träge reagiert hat oder die Schrift sehr klein war. Insgesamt könnten die in Deutschland angebotenen Autos chinesischer Hersteller aber mit den Modellen etablierter europäischer Hersteller mithalten. Fast alle haben Bestnoten bekommen, was die Sicherheit betrifft, so ADAC-Sprecher Micha Gebhardt.
Die Autos an sich als Fahrzeug für sich betrachtet sind mittlerweile wirklich gut. Da kann man auch guten Gewissens kaufen. Ein großes Thema bei den chinesischen Herstellern ist die Verfügbarkeit von Händlernetzen, von Werkstattnetzen. Und da weiß keiner so genau, was auf einen zukommt. Wenn Sie jetzt ein Auto kaufen, kann es sein, dass es diese Marke vielleicht nicht mehr gibt in 1, 2, 3 Jahren. Sie wissen nicht, wie Sie an Ersatzteile rankommen sollen. Sie wissen nicht, wer Ihnen das Auto repariert. Und vor allem würde natürlich das Verschwinden einer Marke den Wertverlust enorm beschleunigen.
Chinesische Hersteller dürften es auf dem europäischen Markt daher nicht so leicht haben, sich durchzusetzen. Der Marktanteil chinesischer Autos in Deutschland beträgt unter 2%. Micha Gebhardt vom ADAC rechnet damit, dass es in Zukunft mehr werden.
Das ist jetzt noch keine Überschwemmung des Marktes, aber es werden mehr werden, keine Frage. Und was wir aber auch nicht sehen, sind Dumpingpreise. Also es reden immer alle davon, dass die billigen Autos aus China nach Deutschland kommen und die etablierten Hersteller quasi verdrängen oder da in Bedrängnis bringen. Das sehen wir nicht. Wir sehen, dass die chinesischen Autos teilweise günstiger sind. Die sind auch teilweise ein paar tausend Euro günstiger. Aber wir haben das billige oder günstige E-Auto, auf das alle warten, dieser Wunderbringer, das kleine elektrische Auto für die Stadt, was 20.000 Euro kostet, das sehen wir bei den Chinesen jetzt auch noch nicht.
Zumindest in Europa noch nicht. In China selbst unterbieten sich die Hersteller gegenseitig. Es findet ein regelrechter Preiskampf statt, den nicht alle Hersteller überleben werden. Einen kleinen elektrischen Zweitürer gibt es in China zum Beispiel schon für umgerechnet 4.200 Euro. Die EU-Kommission untersucht derzeit, ob billige Autos aus China durch unfaire Subventionen den Wettbewerb auf dem europäischen Markt verzehren und ob sie mit Strafzöllen dagegen vorgeht. Die deutsche Autoindustrie lehnt zusätzliche Zölle ab. Die deutschen Hersteller haben sich auf der Automesse in Peking selbstbewusst gezeigt und bereit für den Wettbewerb. Sie wollen so innovativ und so schnell sein wie ihre chinesische Konkurrenz, so Stefan Mecher, Markenchef von Volkswagen China.
Man muss sagen, die Chinesen haben in den letzten Jahren mächtig aufgeholt, haben viel Technologie gebracht. Es entstehen hier unendlich viele Marken, was ja auch zu dieser großen Wettbewerbsintensität führt. Und ich kann nur noch mal sagen, als globaler Konzern müssen wir uns behaupten, weltweit, global. So, also, Ärmel hochkrempeln, Gas geben, China Speed hier für China, lokale Entwicklung machen und hier in diesem Ökosystem erfolgreich sein. So, das ist das Credo von uns.
Wären Strafzölle die richtige Reaktion der EU-Kommission auf chinesische E-Autos, die in Europa unterwegs sind? Das ist eine Frage, die haben wir gerade schon angeschnitten gehört von Eva Lambi-Schmidt. Die wollen wir jetzt vertiefen mit Andreas Fulda. Er ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union. Er lehrt in England an der Uni in Nottingham. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Fulda, in der EU sollen ja ab 2035 keine neuen Verbrennerautos mehr verkauft werden, damit eben die globale Erwärmung nicht weiter angeheizt wird. Wenn Chinas Elektroautos deutlich billiger sind, könnte das den europäischen Herstellern sehr zu schaffen machen. Teilen Sie also die Sorgen der EU-Kommission?
Also ich denke, diese Sorgen sind berechtigt. Wir müssen uns auch klar sein, das hat alles sehr starke Parallelen zu einer Situation von vor über 10 Jahren. Da ging es auch um einen Streit zwischen der Europäischen Kommission damals und China zum Thema Solarpaneele. Und auch da hatten wir eine Situation, dass der europäische Markt mit stark subventionierten Solarpaneelen geflutet wurde. Damals hat sich Brüssel nicht für hohe Schutzzölle ausgesprochen. Übrigens auch auf Druck Berlins, denn da hatte man Sorge, dass zu hohe Schutzzölle zu Strafaktionen gegen die deutschen Automobilkonzerne führen könne. Aber dann in der Folge kam es tatsächlich zu einer Schwemme dieser sehr billigen Solarpaneele und in der Folge ist dann die deutsche und europäische Solarindustrie kaputt gegangen.
Jetzt könnte man aber sagen, an sich ist es natürlich ganz gut für die Energiewende, wenn die Photovoltaikpaneele sehr günstig sind. So können eben sehr viele installiert werden zu einem geringeren Preis. Die Energiewende gelingt schneller. Das ist ja in Deutschland jetzt so, dass da ein großer Boom herrscht, auch dank chinesischer Paneele. Also gibt es ja auch positive Folgen dadurch vielleicht.
Ja, das ist in der Tat ein sehr häufig zu hörendes Argument. Das hinkt aber insofern, weil diese vermeintlich billigen Solarpaneele, die haben so verdeckte Kosten, sage ich mal. Zum einen werden sie halt mit Hilfe massiver Subventionen in China hergestellt. Übrigens auch unter enormem Einsatz fossiler Brennstoffe, vor allen Dingen Kohle. Und da sie häufig auch in Xinjiang hergestellt werden, und das ist natürlich die Region, die deswegen in die Schlagzeilen geraten ist, weil dort die Uiguren ganz stark unterdrückt werden, müssen wir leider davon ausgehen, dass sie zum Teil zumindest unter Bedingungen der Zwangsarbeit hergestellt werden. Und insofern würde ich also deutschen Verbrauchern oder Installateuren von solchen Solarpaneelen sagen, das sind keine wirklich billigen Paneele, denn sie zerstören die europäische Solarindustrie und sie führen halt auch zu enormen ökologischen und sozialen Kosten in China. Und das sollte uns nicht gleichgültig sein.
Sollten sich die EU-Staaten jetzt davor schützen, wenn wir dieses Beispiel Autoindustrie nehmen? Es wird oft der Begriff Protektionismus hier genannt. Sie haben ein anderes Wort. Sie sagen, es gibt einen gewissen Machthandel, wenn Sie die Politik der Kommunistischen Partei Chinas beschreiben. Das erklären Sie uns gerne mal.
Ja, also ich denke, es gibt in der Tat auch neben diesen ganzen industriepolitischen und handelsrechtlichen Fragen gibt es auch ein konzeptionelles Problem. Denn das, was China macht, ist nicht irgendwie in den Kategorien Freihandel und Protektionismus gut zu greifen. Vielmehr geht es bei diesem chinesischen Staatskapitalismus darum, in bestimmten Branchen führend zu werden, Abhängigkeiten aufzubauen und die dann auch zu nutzen, und zwar auch politisch zu nutzen. Und das ist jetzt nicht nur eine abstrakte Möglichkeit, sondern wir sehen ja auch jetzt schon, wie abhängig Deutschland von Rohstoffen aus China ist, aber auch von intermediären so Vorprodukten, die man für die industrielle Produktion benötigt. Und im Falle einiger Großkonzerne, denken Sie an VW, BMW, Daimler, aber auch BASF, die sind halt auch sehr stark abhängig von den Erlösen, die sie im chinesischen Markt erzielen. Und diese Abhängigkeiten kann man natürlich nutzen.
Genau, diese Abhängigkeiten, das ist ja aber auch teilweise gewollt von den großen DAX-Konzernen. Sie haben schon angesprochen, VW oder Daimler oder BASF, die verdienen eben viele Milliarden in China und wollten deswegen ja in den vergangenen Jahren eben auch keinen Schutz hier in Europa, keinen Protektionismus, weil sie eben Angst haben, dann diese Milliarden nicht mehr in der Zahl in China verdienen zu können. Muss man dem nicht auch Rechnung tragen, diesen Interessen von großen deutschen und europäischen Konzernen?
Ja, aber da ist die Frage, also wie deutsch diese Unternehmen überhaupt noch sind. Die Deutschland AG ist Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller Jahre abgewickelt worden. Das sind DAX-Unternehmen, die in erster Linie für die Shareholder diese Gewinne erwirtschaften. Sicherlich für die Manager spielen auch noch die Boni eine Rolle, die ja auch teilweise in China erwirtschaftet werden. Aus meiner Sicht als unabhängiger Analyst ist viel wichtiger die Frage, wie sehr eigentlich diese Profite in China, Deutschland wirklich zugutekommen. Und da halten die sich, die Unternehmen, sehr bedeckt. Herbert Diess, der ehemalige CEO von Volkswagen, hat das einmal in einem Spiegel-Interview 2022 durchblicken lassen, dass 4 Milliarden Euro Gewinn jährlich von China nach Deutschland fließen würden. Und dass VW eben in Deutschland 20.000 bis 30.000 Entwickler beschäftigen würde, von denen die Hälfte für Kunden in China arbeiten. Aber das war eher eine Ausnahme, also dass da jemand mal Klartext redet und auch sagt, inwiefern dieses wirtschaftliche Engagement in China auch tatsächlich Deutschland zugutekommt. Vergleichbare Aussagen also sind mir bei BMW und Daimler zum Beispiel nicht bekannt.
Mhm. Würden Sie dann eher sagen, man soll sich ein Beispiel an den USA nehmen, die ja im vergangenen Jahr erstmals richtig umgesteuert haben und ihren Handel mit China verringern und auch seit Trump eben diese Strafzölle wirklich nutzen, um sich in bestimmten Bereichen abzuschotten? Sollte man sich daran ein Beispiel nehmen?
Ich denke, aus Sicht des Staates muss man sich schon die Frage stellen, ob wir in Zukunft auch weiterhin Automobile, also EVs, auch in Deutschland und Europa herstellen wollen, ja oder nein? Wenn die Antwort in Berlin, Paris und Brüssel ist, nein, darauf können wir verzichten, wir machen uns komplett abhängig von chinesischen Produkten, dann muss man eben auch mit den Konsequenzen leben. Und da möchte ich halt zu bedenken geben, es gibt dieses Taiwan-Szenario, die Sorge, dass unter Umständen bereits 2027, das wäre in 3 Jahren, dass schon ein Angriff auf Taiwan erfolgen könne. Und das würde natürlich die Krise, die wir jetzt erleben, und den Krieg in Europa, den Angriff Russlands auf die Ukraine, das würde das völlig in Schatten stellen, denn die Auswirkungen eines solchen Konflikts würden die Weltwirtschaft enorm belasten. Und das ist es sicher noch eine Untertreibung. Und vor einem solchen Szenario, das kann man natürlich unterschiedlich bewerten, aber man sollte es ernst nehmen. Und die Vorstellung, dass wir dann nach einem solchen Angriff nach wie vor Rohstoffe, industrielle Vorprodukte oder gar Autos aus China importieren werden, das ist sehr unwahrscheinlich. Und dann muss man schon die Möglichkeit haben, auch in Europa ja industriell zu produzieren. Sei es Solarpaneele oder Autos oder andere Produkte. Und wenn man sich dann noch auf eine globale Arbeitsteilung verlässt, dann glaube ich, hat man die Zeichen der Zeit nicht erkannt.
Sagt Andreas Fulda, Politikwissenschaftler von der Universität in Nottingham. Vielen Dank.
Ich habe mich zu bedanken.
Ja, soweit hier unser Blick auf die Welt heute. Mehr zu China und dem Einfluss auf die Pazifiknation Kiribati gibt es hier in einer der früheren Folgen. Gern mal runterscrollen hier im Weltzeit-Podcast. Ich bin André Zanto und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin.